Ja, ich freue mich über den Text, den ich heute predigen darf. Gehört zu einem meiner Lieblingstexte, glaube ich, aus dem Alten Testament und war einfach dran für heute. Insofern ist es gut. Er steht in 1. Könige 19, die Verse 1 bis 13a. Und ich lese ihn direkt, und zwar aus der Luther-Übersetzung. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Und er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Ich finde es toll, was für einen ehrlichen und persönlichen Blick wir hier reinbekommen in das Leben von diesem Propheten Elia. Und ich muss sagen, ich kann mich da drin ganz gut wiederfinden. Das ist schon ein ganz schönes Auf und Ab, was Elia hier erlebt. Im wahrsten Sinne des Wortes kann man sagen, es sind Gipfelmomente und es sind Tiefpunkte, die ganz eng beieinander liegen. Zuerst einmal hat Elia einen Gipfelmoment, würde ich sagen. Und die Geschichte kann man kurz vorher lesen. Ich versuche sie mal ein bisschen symbolisch darzustellen. Hier auf diesem Berg Karmel geschieht richtig Beeindruckendes. Elia hatte einen Wettstreit ausgerufen. Einen Wettstreit zwischen den Baalspriestern des Landes, die den Wettergott Baal verehrten, und den Priestern des Gottes Israels. Er versammelte das Volk und alle 450 Baalspriester, also auf diesem Berg Karmel, und er ließ zwei Altäre bauen, jeweils ein Stier da drauf. Und dann sagte er, ihr ruft den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist der wahrhaftige Gott. Und dann begannen die Baalspriester, ihren Gott anzurufen. Und sie tanzten und beteten, sie schrien laut, sie riefen und begannen sich so nachher zu ritzen. aber nichts geschah. Und schließlich war Elia an der Reihe. Er kniete nieder und betete in der Stille. Und kaum hatte er sein Gebet beendet, da fiel Feuer vom Himmel und entzündete das Brandopfer. Ja, sogar das Holz und die Steine drumherum, die Erde wurden verbrannt und das Wasser, was er noch zusätzlich dazu gekippt hatte, damit es noch ein bisschen schwieriger wird, wurde komplett verdunstet. Das muss ein beeindruckendes Spektakel gewesen sein. Und Elia nutzt die Gunst der Stunde und setzt noch einen drauf. In seiner Euphorie des Sieges ließ er die 450 Baalspriester umbringen. Eigentlich doch alles super gelaufen, oder? Erfolgsstory für Elia. Also, ich würde sogar sagen, so ein Höhepunkt auf seiner Karriere. Ein guter Schritt in Richtung Ziel. Aber Elia kommt nicht wirklich zum Feiern. Nein, er bekommt Probleme mit Isabel, der Frau des Königs Ahab, eine glühende Vertreterin dieses Baalskultes. Und er bekommt Besuch von einem Propheten, von einem Boten, der ihm mit einer Schwurformel sogar ankündigt, du wirst das nicht überleben, der droht ihn mit dem Tod. Und er bekommt Angst und er stürzt ab, ganz tief ab. Elia flieht und geht in die Wüste. Eigentlich wollte er doch viel mehr. Aber jetzt will er nicht mehr. Gerade hatte er noch diese tolle Erfahrung mit Gott gemacht, aber plötzlich ist alles vergessen. Ich glaube übrigens, dass das so ein Stück weit auch eine Strategie des Teufels dahinter steckt. Die immer dann, wenn gerade bei uns ein Höhepunkt ist, wo wir Gott erleben, ziemlich schnell wiederkommt und sagt, das lassen wir nicht lange am Leben, sondern da kommt sofort wieder was rein. Das wird sofort angegriffen und, wenn es möglich ist, zerstört. Ich habe Anfang des Jahres in der Predigt recht persönlich über meine Zweifel gesprochen, die ich so habe und hatte. Und ich finde es spannend, dass es so im Nachhinein gerade Anfang des Jahres ist, wo ich doch im letzten Jahr so viel mit Gott erlebt habe und so viel Wunder erlebt habe, wie eigentlich noch selten davor. Und gerade in diese Zeit kommen diese Angriffe hinein. Ich muss sagen, ich kann Elia hier an der Stelle auch gut verstehen. Und vor allen Dingen dann, wenn ich mir so vorstelle, was so die inneren Dialoge bei ihm sind, die sich da so abspinnen. So ein bisschen, was kann man ja in dem Bibeltext später noch lesen? Ach Herr, ich dachte, es wäre einfach alles gut. Und jetzt sind alle gegen mich. Was soll ich denn noch alles tun, damit die Menschen an dich glauben? Ahab und Isabel, ja, die sind wirklich beratungsresistent. Und jetzt habe ich doch wirklich gute Argumente geliefert. Aber statt sich zu bekehren, wollen sie mir nun an den Kragen. Und das Volk hat bestimmt auch nichts dazugelernt. Was für ein Job hast du mir denn gegeben? Gott, ich wollte doch besser sein als meine Vorgänger. Ich wollte doch mehr erreichen. Ja, ich will doch so viel mehr. Aber jetzt will ich einfach nicht mehr. Ich glaube, dass diese zwei Aussagen oft ganz eng beieinander liegen. Ich will mehr. Aber manchmal will ich einfach nicht mehr. Ich kenne das. Also ich kenne dieses Hin und Her. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so eine typische hauptamtlichen Pastoren-Sache, weiß ich nicht. Und wenn ich jetzt das so sage von den Erfahrungen her, dann rede ich natürlich nur von meiner Zeit in früheren Gemeinden. Also hier bin ich ja noch nicht so oft. Aber manchmal ist das so, dass ich auch in Gemeinde denke, ich will eigentlich viel mehr. Und ich wünsche mir, dass sich mehr bewegt in der Gemeinde, dass viel mehr Menschen sich ganz neu bekehren und alle geistlich erweckt werden, die eingeschlafen sind vielleicht. Eine Erweckung soll ausbrechen. Ich wünsche mir mehr als ein frommes Gemeindeprogramm, wo man einfach so die Dinge tut, die man halt so tut. Ich wünsche mir mehr Radikalität. Ich wünsche mir mehr Begeisterung. Ja, auch bei mir selbst, aber auch bei allen anderen. Und dann erlebe ich oft zu wenig davon. Nur vereinzelt und so langsam tut sich irgendetwas. Und dann frage ich mich, was mein ganzer Einsatz für Gott, für meinen Nächsten, für die Gemeinde, was der überhaupt bringt. Die ganze Zeit, die ganze Mühe, die Kraft, die man da investiert. Ich habe einmal geglaubt, ich könnte an diesem Ort mit meinen Gaben die Welt ein bisschen besser machen, etwas verändern. Ja, ich will mehr. Aber jetzt will ich vielleicht nicht mehr. Elia, der läuft weg. Und seine großen Pläne, die brechen in sich zusammen. Seine ganze Euphorie, seine Begeisterung ist verflogen. Und er landet in einer ausgemachten Erschöpfungsdepression, in einem Burnout. Ich finde es interessant, dieses Wort ist ja heute sozusagen in aller Munde. Aber bevor dieses Krankheitsbild in den 90er Jahren beschrieben wurde, da sprach man dort manchmal von einem Elia-Syndrom. Es scheint irgendwie typisch zu sein. Elia ist einfach ausgebrannt. Er hat richtig viel geackert, sich angestrengt bis zum Äußersten, aber jetzt kann und will er nicht mehr. Zuerst geht er ins 150 Kilometer entfernte Beersheba, aber in dieser Stadt, da pulsiert das Leben, da treffen sich Händler, da sind Märkte, da ist buntes Treiben und es ist fröhlich und Elia hält es dort nicht mehr aus. Ihm ist überhaupt nicht zu feiern, zumute. Er kann den Lärm und all die Betriebsamkeit jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Nicht einmal seinen Diener, der ihm ständig alles recht machen will, den will er jetzt noch sehen. Nein, ihm, Elia, kann jetzt keiner mehr irgendetwas recht machen. Er will nicht mehr. Er läuft also noch weiter weg, eine Tagesreise in die Wüste hinein. Und dort setzt er sich unter diesen Wacholderbusch. Es ist genug, so nimm nun her meine Seele. Elia ist müde. Er ist des Lebens müde. Aber noch viel mehr, glaube ich, ist er Gottes müde. Er leidet, glaube ich, am meisten darunter, dass seine Beziehung zu Gott gestört ist. Gott selbst hatte ihn doch berufen. Er sollte doch dieses verwahrloste Israel wieder zu ihm zurückführen. Wir hatten ihn die Ereignisse auf dem Karmel doch beflügelt, aber jetzt muss er merken, wie wenig man von seiner einmaligen, großen Erfahrung dauerhaft leben kann. Kein noch so gewaltiges Wunder, das jemand miterlebt hat, hat die Kraft, ihn geistlich für immer über Wasser zu halten. Und ich glaube, ich erkenne bei Elia eine Falle, in die ich auch immer wieder reintappe. Ich will ganz viel für Gott tun, aber ich vergesse am Ende Zeit mit Gott zu verbringen und ihn durch mich etwas tun zu lassen. Es ist die Gefahr, dass ich die Projekte, die ich so tue und immer mehr auch meine Projekte, dass es immer mehr meine Projekte werden und dass ich es versuche, mit meiner Energie umzusetzen. Und mir ist dieser eine Satz hier aufgefallen, als ich das gelesen habe, den ich irgendwie bezeichnend fand, wo Elia sagt, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Und ich empfand das als Paradox, denn Gott Zebaoth heißt im Hebräischen übersetzt der Herr der Heerscharen. Elia hat für den Herrn der Heerscharen geeifert. Er hat gekämpft. Er hat gekämpft und gekämpft für den, der größte Herr im Kämpfen ist. Ich glaube, er hat es aus eigener Kraft getan. Er hat viel für Gott tun wollen, aber hat vergessen, dass der Herr es tun möchte. Und ich glaube, so ist es auch häufig, wenn wir das vergessen, wenn ich dann noch zusätzlich hohe Ansprüche an mich selbst habe, wenn ich das leisten möchte, wie Elia so das sagte, das leisten möchte, was vor ihm noch kein anderer geleistet hat, dann endet das oft in Überforderung und Unzufriedenheit. Aber was kann das für einen Unterschied machen, wenn ich als Christ entdecke, dass Gott selbst durch den Heiligen Geist in mir kämpfen möchte? Ich möchte das noch selbst viel mehr lernen. Mich selbst immer mehr zurücknehmen, damit Gott wirken kann. Ihn in mir brennen lassen, damit ich nicht ausbrenne. Elia hat viel für Gott geeifert, aber dieser Eifer war auf menschliche Erfolge ausgerichtet. Und damit, da war jetzt offensichtlich Schluss. Elia endet ganz unten im Burnout. Und er legt sich dann unter diesen Ginsterstrauch, heißt es manchmal, diesen Wacholderstrauch, etwas, was man häufig da in der Wüste findet. Und ich finde das so ein bisschen, es heißt so, und er legte sich da runter und schlief ein. Klingt so ein bisschen wie so ein nettes Mittagsschläfchen in der Wüste. Aber ich würde so sagen, er schleppt sich da eher so hin. Also stelle ich mir das, verschleppt sich da irgendwie hin und er bricht dort zusammen. Er ist einfach mutlos, er ist einfach erschöpft. Und jetzt finde ich es toll zu sehen, wie Gott sich an dieser Stelle um Elia kümmert. Elia ist am Ende mit seinem Eifer, aber Gott lässt ihn nicht einfach fallen. Gott lässt ihn nicht los. Ein Engel des Herrn weckt Elia liebevoll auf und er hat für ihn geröstetes Fladenbrot und einen Krug Wasser bereitgestellt. Elia braucht erst einmal einfach diese Nahrung, um nicht wirklich körperlich Schaden zu nehmen. Und der Engel lässt ihn dann einfach weiterschlafen. Er fängt nicht an, einfach so mit ihm zu diskutieren oder ihm direkt irgendwie zu sagen, so Elia, was machst du hier? Es geht weiter. Nein, er ist einfach im rechten Moment da mit dem Wichtigsten, das Elia in dem Moment braucht. Wie gut ist das? Und dann kommt er ein zweites Mal und gibt ihm zu essen und zu trinken. Es ist nicht das Fünf-Sterne-Menü, sondern es ist ganz einfach, Brot und Wasser. Und in den Kommentaren findet man an der Stelle immer den Verweis auf Johannes 4 und Johannes 6. An der Stelle, wo Jesus sagt, ich gebe dir lebendiges Wasser und ich bin das Brot des Lebens. Gott selbst ist die Kraft, er ist das Leben. Und Gott selbst gibt alles, was wir brauchen. Und er zwingt das nicht auf. Das ist ja nicht so, dass der Elia da Magensonde gelegt bekommt und zwangsernährt wird. Er bietet es einfach liebevoll an und er weckt Elia auf und lädt ihn zum Essen ein. Der Engel versorgt also erst einmal die körperlichen Bedürfnisse, die Elia hat. Und dann zeigt er ihm einen nächsten Schritt, den er gehen kann. Also es ist in dem Fall erstmal inhaltlich gemeint, denn es geht ein paar mehr Schritte. Aber es ist wichtig, dass es gibt keine To-Do-Liste, die für die nächsten 10 Jahre gilt. Also so von wegen, siehst, das habe ich jetzt alles mit dir vor und du kannst ja jetzt mal langsam anfangen, die Aufgaben abzuarbeiten. Nein, es gibt einen nächsten Schritt, den Elia gehen kann. Vielleicht fragst du dich das heute auch einmal. Was ist dieser eine nächste Schritt, den ich gehen kann? Im Vertrauen auf Gott. Weil hier ist es ein Schritt auf Gott zu. Es geht für ihn zum Berg Horeb. Also eine gewisse Distanz ist hier, 300 Kilometer, ist schon ganz ordentlich. Und dann wird so nebenbei erzählt, und Elia ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte. Das scheint ganz ordentliches Powerbrot gewesen zu sein, was er da bekommen hat von Gott. Und er läuft diese 40 Tage und 40 Nächte durch. Ja. Und ich habe mir gedacht, es ist so, als würde Gott hier schon zu Elia sagen, Elia, schau doch mal, was alles möglich ist, wenn du in meiner Kraft unterwegs bist. Dein Brot und dein Wasser reichen nicht halb so weit, aber mit mir kannst du wirklich große Sprünge machen. Das ist so gut, dass Gott sich nicht beleidigt zurückzieht. Dass seine Treue immer noch da ist, auch wenn wir untreu sind und unser Glauben irgendwie am Ende ist. Also circa 300 Kilometer bis zum Berg Horeb. 40 Tage würde man dafür normalerweise nicht brauchen. Aber die Zahl 40, das ist eine ganz besondere Zahl. Sie steht in der Bibel immer für eine Zeit der Buße, eine Zeit des sich Geduldens und der Reifung. Wir befinden uns ja gerade in diesen 40 Tagen Passionszeit vor Ostern. Eine Buß- und Fastenzeit. Ich habe den Eindruck, eigentlich geht die Pause von Elia hier noch ein Stück weiter. Er nimmt sich Zeit, er darf sich auch Zeit lassen in der Wüste. Er darf sein Tempo mal ein bisschen runterfahren, mit dem er bisher in seinem Leben unterwegs war. Und in der Wüste, da hat er auch nicht viel Ablenkung. Da ist er erst einmal mit sich selbst unterwegs und so ganz bisschen Natur. Schließlich kommt er an dem Gottesberg am Horeb an oder Sinai. Hier steht der gescheiterte Arbeitnehmer also jetzt vor seinem Arbeitgeber. Der Einzelkämpfer Elia steht vor dem Grund seines Eifers. Und in der ersten Nacht begegnet ihm Gott. Und zwar mit einer ganz einfachen Frage. Elia, was machst du hier? Und ich glaube, in Gottes Stimme liegt hier keinerlei Vorwurf. Von wegen, was lungerst du hier eigentlich im Gebirge rum? Statt Wanderurlaub hast du doch einen Job an der Küste. Nein, es ist die Einladung Gottes, Elia einfach einmal erzählen zu lassen. Und das braucht Elia auch. Und das tut er dann auch. Er spricht einfach mal seinen ganzen Frust aus. Natürlich weiß das Gott alles. Aber Gott möchte das so gerne hören von seinem Kind. Das ist Beziehung. Das ist Beziehung, die Gott sich wünscht. Erzählst du Gott? Erzählst du Gott, wie es dir so geht? Deinen ganzen Frust, deine Ängste, deinen Ärger, die sich vielleicht irgendwie aufgestaut haben? Ich möchte dir Mut machen, das zu tun. Gott hält es aus. Und er freut sich über deine Ehrlichkeit, wenn du es tust. Ja, und dann wird es hier echt emotional, finde ich. Ich finde das richtig spannend. Gott legt Elia nicht einfach die Situation dar, als er die Frage stellt. Er hilft ihm nicht zu verstehen, beginnt auch nicht seine Probleme mit hilfreichen Gedanken irgendwie zu lösen. Nein, Gott lädt Elia einfach ein. Er sagt, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Komm aus deiner Höhle heraus und begegne mir. Komm aus deiner Höhle heraus und begegne mir. Und dann kommt ein Sturm auf. Und was für einer. Ich habe so gedacht, ich war jetzt am Wochenende Richtung Eversbach unterwegs, dem Heiligen Berg. Und da sind diese Bergwipfel, ich weiß, vor kurzem war so ein großer Sturm. Die sind total leergefegt. Da steht kaum ein Baum mehr. Das sieht total unheimlich aus irgendwo da oben. Und ich habe mir gedacht, das ist bestimmt ähnlich ordentlicher Sturm gewesen, aber noch bisschen stärker, denn dieser Sturm hier, der spaltet sogar Felsen und zerreißt Berge, heißt es. Und danach kam ein gewaltiges Erdbeben und dann ein loderndes Feuer. Und immer heißt es, aber der Herr war nicht im Sturm, aber der Herr war nicht im Erdbeben, aber der Herr war nicht im Feuer. Und dann kommt ein stilles, sanftes Sausen. Ich weiß nicht, wusste ich nicht, wie man das malen soll. ist es schwierig, diesen Begriff irgendwie zu übersetzen, der da im Hebräischen steht. Ein Übersetzer sagt, es ist der Ton eines leisen Wehens. Auf jeden Fall spürt Elia auf einmal mit Leib und Seele, dass Gott da ist. Dass Gott ihm unendlich nahe kommt. Und ich finde das irgendwie den Wahnsinn. Diese mächtigen Naturschauspiele, die Elia davor erlebt hat, die mögen ihn ja schon ziemlich beeindruckt haben. Aber so richtig berührt wird Elia erst, als dieses stille Wehen kommt. Da verhüllt er sein Gesicht. Er zieht den Mantel über den Kopf, weil er spürt, Da ist die Heiligkeit, da ist die Herrlichkeit Gottes. Da ist Gott. Ein Augenblick, in dem Elia bestimmt Gänsehaut gekommen ist. Und damit tritt er dann in den Eingang der Höhle. Ich habe mir gedacht, wir können hier mit Elia etwas ganz Wichtiges lernen. Denn Gott stellt sich Elia hier noch einmal ganz neu vor. Und er korrigiert damit auch sein Gottesbild. Elia hatte seinen ersten Gipfelmoment, hatte er Gott ganz anders erlebt. Mit Blitz, mit Feuer, richtig gewaltig, da ging es richtig ab. Aber jetzt, bei seinem zweiten Gipfelmoment, erlebt Elia Gott ganz anders. Gott ist nicht nur da, wo es knallt, sondern er begegnet Elia ganz sanft, ganz still und persönlich. Und ich habe mir gedacht, ja, ich wünsche mir das eigentlich immer noch, diese Momente, diese Kamel-Momente, diese Momente, wo ich Gott erlebe, so richtig kräftig und gewaltig. Ja, ich wünsche mir irgendwie Visionen, ich wünsche mir irgendwie, dass Engel mir irgendwo erscheinen, ich wünsche mir so richtig Wunder, gerne auch Feuer vom Himmel. Ja. Aber häufiger habe ich auch schon erlebt, dass Gott mir gerade in den stillen und unscheinbaren Momenten ganz persönlich begegnet. Dass er mich da berührt. Und vielleicht ist das heutzutage deswegen auch für viele so schwierig, Gott zu begegnen. Weil um uns herum eigentlich nie Stille ist. Es kommt einem schon fast komisch vor, wenn man mal nicht Musik laufen hat oder nicht der Fernseher im Hintergrund läuft oder ja, man einfach nur Stille ist. Und Gott zeigt sich offensichtlich gerne dort, wo viele ihn nicht vermuten, im Kleinen, im Ruhigen, im scheinbar Schwachen, im Unscheinbaren, einfach im Stillen. Und dieses leise Wehen, das erinnert mich irgendwie auch an den Heiligen Geist. Auch da wird ja von diesem Wehen, von diesem ja, Hauch Gottes gesprochen. Und dieser Geist, der ist kraftvoll, der ist lebendig. Aber er ist kein Elefant im Porzellanladen, sondern er ist eher wie diese sanfte Taube, die sich auf uns niederlässt. Und auch wenn ich das oft nicht wahrhaben will, glaube ich, dass wir auch Zeit und Ruhe brauchen, um ihn zu hören. Der indische Christ Sadhu Sundar Singh, finde ich immer toll im Namen und das Zitat kann ich mir gut merken. Er sagt, wie soll der Heilige Geist Gelegenheit haben, zu diesen Menschen zu sprechen, wenn sie nie stille sind? Und Psalm 46, Vers 11 fällt mir dazu ein, dort sagt Gott, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Wie erlebst du Gott? Erlebst du Gott in diesen Kamelmomenten? Oder eher so Berg Horeb, Gottesberg. Ich wünsche dir beides. Also ich glaube, das ist gut, immer mal wieder so Gott so richtig auch zu erleben, Wunder zu haben. Und ich finde, danach dürfen wir uns auch ausstrecken, das dürfen wir uns auch wünschen. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Und ich glaube aber, dass das am Ende nicht zum Standard werden wird. Sondern dass Gott dir vor allen Dingen ganz persönlich auch nahe kommen möchte in diesen Horeb-Zeiten. Und das, weil er einfach ein persönlicher Gott ist. Und ich glaube, das musste Elia hier neu lernen. Er, der mit Feuereifer dabei war, er, der alles im Sturm verbessern wollte, ihm zeigt Gott neu seine sanfte und langmütige Natur. Und ich glaube, wenn man diese Geschichte dann weiterliest, dann meine ich, dass Elia das ein Stück weit verstanden hat. Und ich glaube, sein Ich will mehr ist eigentlich geblieben. Er wollte weiterhin mehr, aber er wollte nicht mehr nur mehr erreichen. Und ich glaube, er wollte dann mehr von Gott selbst. Bei aller Sehnsucht nach Veränderung und dem Wunsch, nach großartigen Erlebnissen wünsche ich mir das auch. Ich wünsche mir mehr von ihm. Ich lade dich ein zu einem Moment der Stille, in dem du dich vielleicht auch fragen kannst, an welcher Stelle befindest du dich gerade? Hast du einen Gipfelmoment oder hast du einen Tiefpunkt? Weißt du, dass Gott selbst da sein möchte? Welchen nächsten Schritt zeigt er dir vielleicht ganz praktisch? Und wo ist es dran, zur Ruhe zu kommen und ihm einmal ganz neu zu begegnen? Willst du mehr? Gott ist da und er sehnt sich nach dir. Amen.